Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Game Changer Podcastes. Ja, die letzten waren ja dann auch immer alleine, weil die Themen halt dazu verleitet haben, dass ich dann alleine spreche. Heute wieder mit einem Gast, natürlich aus der HR-Welt, natürlich bekannteres LinkedIn-Gesicht wieder mal und natürlich aus einer sehr, sehr speziellen Branche mit einem unfassbar interessanten Werdegang. Tourismus ist dabei, RPO ist dabei, Technical Recruiting ist dabei und jetzt Discounter. Heute mein Gast, Kartal Bilgic. Wie geht's dir?
Mir geht's super. Vielen Dank dir, Tolga, für die Einladung und ich freue mich auf das Event mit dir heute.
Sehr gerne. Recruiter, Senior Recruiter bei Aldi Süd. Ich weiß ja, was die meisten dann denken. Ne? Wir hatten hier schon Leute von Schwarz und auch von anderen Ketten. Ich weiß, was Leute denken, wenn sie an Discounter denken und das Recruiting. Aber ich meine, ihr seid eine knallharte Bude. Ihr habt eine Wachstumsgeschwindigkeit, die ist nicht ganz ohne. Aber ihr seid ja viel mehr einfach als die Filiale da. Ne? Ihr habt eine riesen Tech-Abteilung, ihr digitalisiert durch, ihr seid, glaube ich, Vorreiter sogar in einigen Ländern, was personenlose Kasse angeht. Also ihr habt unglaublich viele, viele Projekte. Wie sieht der Tag aus? Du bist ja auch im Technical Recruiting. Wie sieht der Tag so bei einem Riesenkonzern einfach aus, der eigentlich ja ein Familienunternehmen ist?
Ja, also ich bin als Recruiter in der internationalen IT von Aldi Süd tätig und wie sieht so ein Tag von mir aus? Also es gibt zum einen das passive Recruiting, das heißt Leute kommen von selber darauf, dass sie es interessant finden, sich bei uns zu bewerben und das tun sie dann
Traum
auch.
eines jeden Mittelständlers.
Für die verschiedensten Positionen, absolut. aber zum anderen, also, und das muss man gerade für die IT sagen, wird das schon von Zeit zu Zeit herausfordernder. Also da ziehen auch viele andere Wettbewerber beziehungsweise auch Unternehmen also mit etwas zu tun. Und das bedeutet, da gibt es auch viele, also immer mehr Kandidaten, die also häufig eine Auswahl haben, was dazu führt, dass man da schon auch schnell sein muss, aber zum anderen eben auch eine tolle Candidate Experience in dem Bewerbungsprozess auch braucht. Und genau, also das aktive Recruiting gehört auch dazu. Das heißt, wenn ich da mit dem passiven Recruiting durch bin, dann gucke ich natürlich auch beim aktiven Recruiting, gehe auf Leute, auf LinkedIn Recruiter aktiv zu, schreibe sie an und schaue, dass ich sie für das Unternehmen begeister. Da, wo ich merke, okay, da haben wir jetzt noch nicht die Person gefunden, die wir brauchen, oder das, wo da die Pipeline auch relativ schwierig ist, da was reinzubekommen.
Okay. Sind wir schon mal beim Thema? Also, du gehst aktiv auf Menschen zu. Es schneidet sich ja immer. Ne? Es gibt ja immer diese Unternehmen, also Entschuldigung an der Stelle, am Wochenende oder letzten paar Wochenenden waren immer so viele Fußballturniere. Die Stimme ist doch ein bisschen angeschlagen. Gibt ja viele Unternehmen, die dann sagen: Ja, wir haben eine Stellenanzeige gepostet, so richtig funktioniert das nicht. Ich glaube ja daran, dass es immer eine Kombination ist. Eine Stellenanzeige funktioniert, wenn man sie sieht. Ja? Die meisten sind einfach nicht sichtbar. Aber du kommst nicht drum herum, aktiv Kandidaten anzusprechen. Und ich finde auch immer, und das sage ich jedes Mal, es gibt nicht so diese eine tolle Active Sourcing-Nachricht. Es gibt, also Perfektionismus ist da halt leider falsch. Schreib eine lockere Nachricht, eine coole Nachricht, die zur Person passt. Die soll auch merken, dass die Rolle zu ihrem Werdegang und zu ihrem Lebenslauf entspricht. Fällt dir das leicht oder denkst du oder siehst du immer noch so Reaktionen von Leuten, die dann sagen, ich kenne dich nicht, was willst du von mir?
Das ist mit der Zeit gekommen. Also natürlich, wenn man damit beginnt, dann muss man seine Erfahrungen machen und da kommt es natürlich dann auch vor, dass dann, dass man die eine oder andere entsprechende Reaktion bekommt. Ja, mit der Zeit habe ich das entwickelt, habe mir viele Gedanken dazu gemacht, viel ausprobiert und würde sagen oder glaube, dass ich da mittlerweile in einem Stand bin, wo ich schon weitestgehend positives Feedback bekomme. Ich denke, es ist ganz wichtig, sich mit dem Profil zu befassen und da genau zu wissen, wen schreibe ich an, sodass man da schon vermeidet, jemanden anzuschreiben, der gar nicht dazu für passend ist und vor allem ja, zeigen, dass man sich auch da wirklich mit dem Profil befasst hat. Das ist aus meiner Sicht wichtig, das auch in der Nachricht darzustellen. Also das ist ein Punkt und vor allem das Thema Wertschätzung, weil ich gehe auf diese Person zu, ich will was von dieser Person und deswegen muss ich das auch so, so aufrichtig, wertschätzend und auch aufmerksam wie möglich gestalten. Und ja, das ist aus meiner Sicht die Herausforderung beim aktiven Approachen.
Ja, da gebe ich dir recht. Und wenn man so ein bisschen Erziehung genossen hat und ein bisschen seinen Wertekompass versteht, dann kann da eigentlich nichts schieflaufen. Also im schlimmsten Falle sagt die Person, hey, super, danke, fühle mich echt geehrt, aber aktuell suche ich nichts und möchte auch nicht. Jetzt unterstelle ich dir, dass der Name Aldi ja auch schon wirklich Aufmerksamkeit erregt. Also ich glaube, die Leute sind schon sehr geehrt, wenn Aldi oder jemand von Aldi sich bei ihnen meldet. Gehen wahrscheinlich auch auf dein Profil und denken sich, oh, ein technischer Recruiter, ja, die digitalisieren eure Produkte oder eure Projekte, sind ja immer jede Woche in irgendeiner Zeitung oder in Online-Medien zu finden, was für tolle Sachen ihr macht. Du warst ja auch bei ein paar anderen Unternehmen. Hast du das Gefühl, dass der Name des Arbeitgebers schon den Zugang zu Bewerberinnen und Bewerbern erleichtert?
Absolut. Und da gucke ich auch bei, beim Approachen. Das ist ja so, da erstellst du zum einen den Text und dann hast du ja auch dann diesen Betreff. Und da gucke ich, dass ich möglichst zu Beginn dann auch den Unternehmensnamen fallen lasse, weil ich weiß, okay, da steckt eine Marke hinter, die kennt man und dass dann sofort klar wird, gut, das Unternehmen kontaktiert mich dazu. Ne, ich war auch in der Personalberatung tätig und da war es vor allem so, dass wir uns da auf mittelständische Unternehmen fokussiert haben, beziehungsweise das ist ja heute noch so bei den Unternehmen. Und ja, und auch wieder, ne, du wirst das auch kennen, man gibt den Namen des Kunden in der Regel jetzt nicht direkt dazu dann raus. Und da muss man sich schon auf was einfallen lassen, wenn man erstmal ohne Nennung von von einem Namen, wo eine Marke hintersteckt, den Kandidaten begeistert, dass der dann auch mehr wissen möchte, ins Interview möchte. Das macht schon was aus. Wobei ich dazu aber auch sagen muss, es ist da ein gewisses Grundlevel da an Attraktivität, aber das wird schon mit der Zeit, also kann man sich nicht mehr nur darauf verlassen. Und das ist auch das, was
Absolut.
ich selber dran messe und was ich auch immer wieder im Gespräch mit Hiring Managern vermittle, dass wir mehr tun müssen als sonst oder als früher und nicht nur sagen, okay, hier klopft Aldi Süd an.
Ja, gebe ich dir absolut recht. Also klar, für die Leute, die noch nie in so einem großen Unternehmen waren, ist es halt schon ein Ritterschlag, wenn sie eine Nachricht kriegen. Aber muss ja nur jemanden erwischen, der gar nicht bei einem Discounter arbeiten möchte oder gar nicht für so eine Branche tätig sein will. Und dann funktioniert es ja nicht. Dann kannst du den Namen ja haben, wen du möchtest. Wenn es nicht passt, dann passt es nicht. Aber die gesamte Branche bei euch tut ja einiges. Ich will jetzt gar keinen Battle hier machen und Competition, aber egal, ob es Schwarz ist oder ihr oder Edekas dieser Welt. Man sieht es überall, die Gebäude haben sich geändert, die Filialen haben sich geändert, die Konzepte haben sich geändert. Und ich glaube, früher war das alles ein bisschen verschworener und ein bisschen geheimnisvoller auch. Heute weiß man ja auch, da ist ja alles dabei: Tourismus, Mobilfunk, Tech ist dabei. Gibt ja schon Cloud-Anbieter, ne, unter den Discountern, die ihre eigene Cloud entwickeln und so weiter und so weiter. Ist es aufgrund der Diversität der Dienstleistung und der Angebote, hat sich da auch das Klientel verändert an Personal, was ihr sucht? Und ist das, ich meine, du bist technischer Recruiter. Gibt es auch Überraschungen, dass dann Techies sagen, so wie Aldi sucht einen Techie? Kann das, was macht ihr da? Oder ist das schon so in dieser Tech-Welt, hat sich das schon rumgesprochen?
Ich würde sagen, es ist eine Mischung aus beiden. Also zum einen merkt man schon anhand der Anzahl der Bewerbungen, dass wir da definitiv im Radar sind. Ich merke in einigen Austauschen oder manchmal so auf Jobmessen, Events, dass es da die eine oder andere Person, nicht nur auf Kandidatenseite, vielleicht auch auf HR-Seite, dann sagt, oh, okay, IT habe ich jetzt gar nicht so mit Aldi Süd in Verbindung. Das ist so das eine. Ich sag mal so, Überraschung. Ja, also es gibt immer wieder Fälle, wo man, wo jetzt Personen, und ich glaube, das wissen jetzt nicht, weiß nicht unbedingt jede Person, das bringe ich dann auch immer in den Interviews ein, dass wir in den USA mehr Stores haben, als das in Deutschland der Fall ist. Also
Okay, wusste ich auch
ja.
nicht.
Genau, waren es 2300 und bis Ende 2028, ne, da gab es auch schon etliche Artikel drüber, die veröffentlicht wurden, sowohl in den USA als auch in Deutschland, dass wir um 800 neue Stores wachsen wollen. Genau, also das heißt, dieser Markt ist schon, ne, da sind wir schon am stärksten, also vertreten und das wird immer noch, also wächst immer noch weiter am stärksten und das ist etwas, womit ich noch viele Kandidaten als Funfact überraschen kann.
Ja, das wusste ich auch nicht. Also ich wusste, dass euer Amerika-Start oder eure Amerika-Strategie, die war wohl, soweit ich das beurteilen kann, eigentlich immer sehr gut. Denn die Kunden haben euch sofort aufgenommen und als Marke hat sich das sofort durchgesetzt. Das war, ich glaube, ein anderer aus einer anderen, ein Konkurrent hat es, glaube ich, nicht so leicht gehabt aus Deutschland, aber eurer war ganz gut. Ich hatte vermutet, dass ihr in England die stärksten seid, hatte ich, glaube ich, mal irgendwo gelesen. Kann mich da auch irren, aber ja gut, das ist natürlich ein Riesenargument, wenn man dann sagt, wir sind groß in Deutschland, aber noch viel größer auf der anderen Seite der Welt. Gibt es überhaupt ein Land, wo ihr nicht drin seid?
Also wir sind insgesamt in 11 Ländern vertreten und da muss man, also das ist dann noch ein weiterer Fakt, dass wir das auch strikt aufteilen zwischen Nord und Süd. Das heißt, also an die
Auch
Nord,
das.
genau, beispielsweise auf Europa fokussiert und bei uns ist das so, dass wir neben einigen europäischen Staaten, also du findest uns auch noch in Italien, neben UK natürlich dann, aber auch Österreich, Schweiz. Und sonst sind es noch die USA, China und Australien.
Was? Nicht schlecht. Hat sich das bei dir bemerkbar gemacht? Also, wie geht ihr denn damit zum Beispiel, unterstelle jetzt, wenn ihr in, teilweise hast du jetzt exotische Länder aufgezählt, in die jetzt man auch nicht sofort hinreisen kann, mit dem Auto oder was nicht um die Ecke ist. Macht sich das auch in der Qualität und in der Anzahl von ausländischen Bewerberinnen und Bewerbern deutlich? Die sagen, ich kenne euch aus China und jetzt habe ich mir aus China überlegt, ich möchte gerne in Deutschland arbeiten oder aus Australien möchte ich gerne quasi Company intern wechseln. Oder wie handhabt ihr das?
Ich persönlich nehme das so wahr, dass ja, bestimmte Länder oder so Expats aus gewissen Bereichen uns schon aufgrund der Stores auf dem Radar haben. Allerdings, also jetzt im Beispiel China, erlebe ich da eher weniger, dass da Personen sagen, okay, ich war dann in einem Aldi China Store und deswegen bewerbe ich mich dann bei euch in also Mülheim dazu. Genau, das kommt eher weniger vor, sondern es ist schon so, dass, ich sag mal, wir haben natürlich aus Indien ganz viele Bewerbungen, also grundsätzlich aus der ganzen Welt. Wir stellen Leute aus der ganzen Welt ein. Dann habe ich jetzt mein persönliches Beispiel. Ich bin das sehr März 2023 an Bord. Da habe ich auch schon einige Beispiele gehabt. Ja, aber ich würde so sagen, es gibt schon be bestimmte fokussierte Bereiche. Aber so aus China oder Australien ist es aus meiner persönlichen Wahrnehmung eher weniger der Fall.
Du hast ja einige Branchen schon gemacht. Du warst ja in Telco. Du warst aber auch, das finde ich interessant, also, weiß nicht, also, kann ja jeder sehen bei dir auf dem Profil, du warst mal bei TUI und bist eigentlich, kann man sagen, relativ knapp vor der Pandemie abgesprungen. Und dann hast du gewechselt. Ich fand TUI früher auch, also ich finde immer noch, es ist ein sehr interessantes Unternehmen, muss man ehrlich sagen. Klar, also. Aus Investorensicht sagt man ja immer, nicht in Tourismus und nicht in Flugzeug, Airlines investieren und einsteigen. Du hast halt enorme Schwankungen und gestern kam ja die Nachricht, FTI Touristik ist insolvent gegangen und TUI war ja auch schon ein paar Mal angeschlagen, glaube ich, mich jetzt nicht so insolvenzbedroht, wenn man den Nachrichten glauben kann, aber ich glaube, die hatten da auch schon den einen oder anderen Schlag vor den Bug gekriegt. Hat man das intern gespürt? Das wollte ich dich schon immer mal fragen. Wenn draußen so viel Unruhe ist, kriegst du das intern mit? Und auch die Frage, interessiert mich tatsächlich, weil du gerade sagtest, Nord und Süd teilen wir auf. Spürt man das bei euch so? Wir sind lieber die Südleute und die Nordleute sind ein bisschen anders bei Aldi. Gibt es da so eine Art Competition bei euch?
Man bekommt natürlich durch Kandidaten, die sich bewerben, also jetzt von Nord dann auf unsere Stellen, bekommt man natürlich einiges erzählt, beziehungsweise mit, wie da was gelebt wird und auch wiederum bei uns. Ja, was ich sagen kann, was natürlich dann besonders prägnant ist bei Nord, ist den neuen Campus, den die haben in Essen. Sieht natürlich super modern aus und macht natürlich auch total was her. Ja, das ist so häufig Thema oder eines der prägnantesten Sachen. Ansonsten, also wie bei Süd, sind natürlich sehr groß, also ja, also Thema Umsatz, Gewinn, aber auch
Ihr
Anzahl
seid größer,
Mitarbeiter
ne?
ist nochmal eine Stufe größer, als das bei Nord der Fall ist. Und ja, es sind, also wir haben natürlich auch einige Sachen, wo wir gemeinsam arbeiten. Du siehst das sicher bei so bei so einer Weihnachtskampagne, ne? Wenn du eine Fernsehwerbung siehst, dann siehst du mal beide Logos oder bei einigen Aldi-Produkten, wenn du da das Etikett da mal da umdrehst, dann wirst du da auch beide Logos sehen, dann siehst du, okay, ne, da arbeiten wir zusammen. Aber wir haben schon auch wirklich auch viele Unterschiede, beziehungsweise auch System, mit dem wir arbeiten und so weiter. Das heißt, ja, wir sind schon Geschwister, aber wir haben schon auch noch unsere Unterschiede und etwas, wo wir uns auf uns fokussieren.
Mal genug von Aldi. Warum geht so ein junger Mann wie du in die HR-Welt und bleibt dann auch noch so lange da?
Ja. Also bei mir ging meine berufliche Reise, meine Ausbildung zum Bankkaufmann los. Also ich hatte da auch schon ein Praktikum gemacht und Finanzen fand ich toll, Aktien finde ich toll und so weiter. Ich habe dann aber im Laufe der Ausbildung festgestellt, dass ja der Fokus schon natürlich sehr auf Kundenberatung ist und auf Vertrieb und so weiter. Und ja, da kam ich dann zum Schluss, dass ich mich da doch nicht so drin sehe, wie ich das in Schulzeiten und so, wie ich das erwartet hatte. Und ich wusste aber, ich will auf jeden Fall was mit Menschen zu tun haben. Ich bin extrovertiert, ich kann gut zuhören, ich würde mich grundsätzlich als empathischen Menschen beschreiben. Und so ging meine Suche dann los durch einige Praktika und durch mein Studium in der Wirtschaftspsychologie an der FOM. Bin ich dann auf das Thema HR gekommen und habe da mein erstes HR-Praktikum gemacht. Da durfte ich komplett alles sehen und da dann gemerkt, hey, das Recruiting, das passt schon so zu meiner Persönlichkeit. Ich habe viele Ideen und Kreativität, die ich hier einbringen kann. Das passt da schon ganz gut und so war ich mir dann nach einigen Monaten dann in dem Praktikum auch sicher, okay, da will ich mehr wissen, da will ich weiter was mit zu tun haben. Und so habe ich dann den Weg zur TUI und dann auch zur Personalberatung gefunden. Und spätestens da wusste ich, ich habe meine berufliche Leidenschaft gefunden und ja, will hier mehr Erfahrung sammeln, Verantwortung übernehmen. All das, so hat sich das ergeben.
Okay. Ja, jetzt, ich komme ja selber aus dem Bankengewerbe, habe da auch jahrelang gearbeitet, aber irgendwann hast du die Nase voll, so ein bisschen, weil es halt einfach relativ lange dasselbe ist. Die Deals werden größer, die Zahlen werden größer, aber so ein richtiger Mehrwert, also zumindest in dem Bereich Private Equity, ja, das ist halt nicht so schön. Also irgendwann hast du dann auch nicht so die Lust. Ich hab, als ich in deinen Profil geguckt habe ich gesehen, du warst mal bei Vodafone und du hast es mir im Vorgespräch erklärt, du warst RPO, das ist, kannst du gerne mal gleich selber erklären, aber das war dein erster richtiger Tech-Recruiting-Auftrag, soweit ich das beurteilen kann und soweit ich das gesehen habe. Und der hat es aber in sich gehabt. Ne? Wir reden über 5G, 6G-Development, wir reden über Cybersecurity, Cloud Solution, AI, und ich weiß aus eigener Erfahrung, als ich das angefangen habe, was ich hier mache, habe ich gesagt, wir werden uns um alle Jobs kümmern, nur nicht um IT-Jobs. Und du hast dreimal raten, was unser erster Kunde war, nachdem wir umgewandelt haben in die GmbH, stand ein fetter Laden vor der Tür, wollte irgendwie eine zweistellige Anzahl von IT-Lern haben. Und wir haben den Job nicht verstanden, aber haben ihm signalisiert, wir werden es hinkriegen. Und wir haben gesagt, wir werden uns da reinfuchsen. Und heute gibt es eigentlich relativ wenige IT-Jobs, die wir nicht verstehen, aber du hast ja auch so einen kalten Start gehabt, dass du wirklich aus deiner Zwischenstation sogar Social Media Blogger dann da reingehst, als RPO und dann so Hard IT. Suchst du Herausforderungen? Bist du so ein kleiner Gefahrensucher oder was hat dich da geritten?
Tatsächlich war also meine Tätigkeit in der Personalberatung das erste Mal, dass ich da mit IT-Recruiting Berührungspunkte hatte. Also da war ich tatsächlich auch drauf spezialisiert und dann war es eine Zeit, ne, es kam Corona und so weiter. Ja, und dann mussten einige betriebsbedingte Kündigungen ausgesprochen werden und so. Da war ich jetzt unter anderem Teil von und so bin ich dann also Social Media Blogger, dann in der Zeit, also eine Zeit lang habe ich das dann gemacht, dann wieder ins IT-Recruiting und ich war mir dann sicher, ich war in der Personalberatung auf mittelständische Unternehmen spezialisiert, mich hat dann aber so das Große gereizt, weswegen ich dann extra nach etwas gesucht habe, was dann auch groß ist und das habe ich dann ja bei Randstad und da einem APO-Programm von Vodafone dann gefunden. Ja, was haben wir da gesucht? Also da waren Softwareentwickler bei, UI-UX-Designer und sowas, Software-Engineers, Data-Analysten und so. Und das alles für den Standort Dresden, weil Vodafone da gerade ein R&D-Center aufbaut, um für die nächsten Technologien, du hast es schon gesagt, ne, 6G unter anderem, aber auch Verbesserungen von 5G, daran zu forschen und auch Augmented Reality. Das sind natürlich sehr, sehr nischige Märkte. Das heißt, da findest du nicht wirklich viele Leute und vor allem die dann auch, ich sag mal, in und um Dresden dann auch leben. Das hat komplett von Active Sourcing gelebt gehabt. Darüber ging sehr viel und ja, das war schon wirklich sehr herausfordernd, aber es war für mich die Bestätigung, dass es genau das Richtige ist, weil einfach da als Recruiter dann sitzen und dann auf ne, Post and Pray und also das wäre mir zu eintönig, beziehungsweise da sehe ich mich nicht, ne? Also jetzt auch zu dem, wie ich auch aufgewachsen bin. Deswegen scheue ich mich nicht vor Herausforderungen und muss sagen, also ich bin da immer noch stolz auf das komplette Team, sowohl auf die End-to-End-Recruiter, ich gehörte dann zu denen und auch auf die Active Sourcer, wo wir dann eine starke Zusammenarbeit hatten, was wir da in dieser Zeit, also in diesem Jahr und 2 Monate, wo ich da war, was wir da alles gerockt und geschafft haben, das war schon echt super.
Ja, was viele ja nicht wissen, ist, Dresden hat wirklich eine sehr gute IT-Szene. Den geht es aber auch allen sehr gut. Das ist halt das Ding, ne? Und Vodafone ist jetzt ist ein super Arbeitgeber. Ich kenn viele aus Düsseldorf, aber du hast halt in Dresden auch eine knallharte Konkurrenz, was Arbeitgeber angeht, Arbeitsumfeld. Und allein schon durch die Initiative Digital Saxony gibt es so große Ballungszentren und auch kleinere Subzentren an IT-Lern. Da ist der Kampf um Bewerber echt, echt hart umkämpft und auch gar nicht mal so günstig mittlerweile. Oft auch viel teurer, als man glaubt, und auch mit sehr viel Hoffnung in die Zukunft verbunden, dass man da erstmal sehr viel Geld in Mitarbeiter investieren muss. Du hast es gerade ganz kurz noch der Begriff RPO. Was heißt der?
Das steht für Recruitment Process Outsourcing. Das bedeutet, ein Unternehmen wie Vodafone kann auf ja, ein Unternehmen wie Randstad, was in meinem Fall, auf zugehen und sagen, dass sie entsprechend Bedarf haben, von Recruitern unterstützt zu werden. Und dann ist das so, dass Randstad dann ein Recruiting-Team zur Verfügung stellt und du arbeitest da wie ein interner Recruiter. Du hast direkten Kontakt zu den Hiring-Managern und auch zu allen anderen HR-Personen, die da dann dazu da sind, das Ganze dann abzuwickeln, wenn es dann in die Angebotsphase bzw. Vertragserstellung geht. Genau, und also so funktioniert das Geschäftsmodell. Das heißt, du bekommst dann eine Management-Fee, eine monatliche, und jede erfolgreiche Einstellung, die dann dieses RPO-Team von Randstad beispielsweise generiert, gibt es dann nochmal so eine zusätzliche Provision. Also so funktioniert das ganze Modell.
Macht in Aufbauphasen oder Ramp-up-Phasen total Sinn, so zu arbeiten. Da muss man nicht so ein eigenes großes Team haben. Machen wir ja auch, aber wir machen das ja mit eher Coachings, ja, dass wir uns zum Preis eines Recruiters darum kümmern, dass ein Unternehmen sehr viel mehr Wissen in seine HR bekommt, mit einem 6-Monats-Coaching und so weiter und so weiter. Aber ich finde dieses RPO-Konzept finde ich halt ganz gut. Kannst du machen, wenn du Randstad bist, und kannst du kaufen, wenn du Vodafone bist. Ja, für Manfred Meier vom Schleifereibetrieb Meier GmbH um die Ecke mit 12 Mitarbeitern ist es wahrscheinlich nichts. Aber es ist eine tolle Lösung und ist auch eine Managemententscheidung, ne, in dem Moment, dass man sagt, kümmern wir uns um. Du hast es gerade im Nebensatz gesagt, von deiner Einstellung, ja, die Ärmel hochzukrempeln und durchzuziehen. Wir beide sind jetzt nicht optisch schon mal gar keine Deutschen. So. Wir sind auch nicht, wir sind aber hier beide geboren. Ja, also das heißt, wie sagt man immer so schön, wir verbinden beides aus beiden Welten. Ich bin klassisches Arbeiterkind und ich weiß, du auch. Ehrliche Arbeit und harte Arbeit hat einen sehr hohen Stellenwert bei dir in der Familie. Und ich habe es immer gesagt, aber gerne bestätigst du es, das zieht sich doch also wenn man das vorgelebt kriegt, zieht sich das doch durch, oder nicht, in die persönliche Arbeit.
Absolut. Also, was hat schon damals meine Mutter mal geprägt? Ohne Fleiß kein Preis. Und ja, das zieht sich dann natürlich durch die ganze Laufbahn. Also, da gehört man halt schon immer zu den Leuten, die eine gewisse Resilienz mitbringen, natürlich fleißig sind. Und ja, da auch nicht scheuen, die extra Meile zu gehen, um da entsprechend das aufzuholen, was man jetzt vielleicht nicht hat, wenn man in, ich sag mal, Akademikerkreisen groß wird oder beispielsweise Eltern hat, die Unternehmer sind. Da sind es einfach ganz viele Sachen, die man erstmal durch Fleiß wettmachen muss, bis man dann an einen Punkt kommt, wo man merkt, okay, hier geht es nicht mehr mit Fleiß weiter. Ich muss auch gute Entscheidungen treffen und ich muss auch smart vorgehen. Das gehört dann, das merkt man dann irgendwann.
Bin ich bei dir. Also Fleiß ist immer gut, wobei viele denken ja einfach, es ist harte Arbeit. Also hart muss es nicht sein, aber es ist halt etwas mehr machen, als man machen muss. Ne? Öfter mal mit anpacken, auch wirklich durchziehen beim Anpacken und nicht sofort, wenn es unangenehm wird, aufhören. Das sind immer, glaube ich, die gleichen Attribute. Aber ja, du kommst schnell an einen Punkt, wo dein Fleiß dich vielleicht schnell hinbringt, aber dann sind auch andere Fähigkeiten gebraucht, smarte Entscheidungen, Netzwerken finde ich immer sehr, sehr gut. Du brauchst halt deine Förderer, ne? Losgelöst davon, was du machst, du brauchst in jedem Job deinen Förderer, einen Mentor oder jemanden, der dir die eine oder andere Tür aufmacht. Aber es ist immer so ein Fight mit sich selbst, ja, diszipliniert zu sein, nochmal mit anpacken, nicht aufgeben und ich habe eine Anekdote. Ich habe einen der allerersten Mitarbeiter, den ich eingestellt habe, habe ich ohne Erlaubnis unserer HR eingestellt. Irgendwie das klappte nicht und ich war ein bisschen frustriert und hatte sowieso so ein paar Problemchen, mich an Prozesse zu halten und habe dann jemanden kennengelernt, dessen Eltern einen Gasthof hatten. Also der Kerl, der war daran gewöhnt, 24/7, ne? Also keine Freizeit gehabt, immer nach der Schule und nach dem Sport war er auf dem Gasthof seiner Eltern und hat. Wenn ein Kellner ausgefallen ist, hat er gekellnert und wenn in der Küche jemand ausgefallen ist, hat er gespült, hat Material geholt, Getränke und so weiter und so weiter. Und das wusste ich von dem und ich wusste auch, dass er genauso arbeitet. Habe den ins Vertriebsteam geholt, wurde auch am Ende einer der besten Vertriebler. Hat ihn nie beschwert, nie über die Qualität der Leads beschwert, nie über die Qualität von irgendwelchen Sachen beschwert. Dem war das auch nicht. Der hat das generell diese ganzen Wehwehchen, die man so vermutet, das hat er alles nicht geschaut. Und irgendwann habe ich ihn gefragt. Dann sagt er, das ist doch wie bei uns im Gasthof, sagt er. Am Ende, ich weiß, das Essen ist super, es schmeckt super. Und wenn der Kunde sagt, nein, es schmeckt mir nicht, brauche ich doch gar nicht diskutieren. Ja, dann kann ich was anderes anbieten, dann können wir zusehen, dass er vielleicht ein Getränk zur Wiedergutmachung kriegt. Und manchmal geht er halt auch einfach unzufrieden. Und wir hoffen, dass wir trotzdem so nett waren, dass er beim nächsten Mal wiederkommt. Und das hat echt richtig gut geklappt. Und ich glaube, ich will nicht sagen, dass es ein Gen ist, aber ich glaube, das ist so ein emotionales Gen, was Arbeiterkinder in sich haben. Ich kenne keine faulen Arbeiterkinder, die gibt es wahrscheinlich auch, aber die kenne ich nicht. Ich kenne Kinder, deren Eltern keine klassischen Arbeiter waren, die aber selber härter arbeiten. Ich kenne aber keine Arbeiterkinder, die faul sind. Das habe ich noch nicht gesehen. Die wird es wahrscheinlich auch geben. Aber du hast immer so eine Sympathie von Arbeiterkind zu Arbeiterkind. Das ist immer so, du weißt, als Kind wurde verzichtet, es gab nicht das Spielzeug sofort, es gab vielleicht auch nicht die Möglichkeiten, die man so hatte. Gibt es so eine Sache, der du hinterher trauerst und sagst, die hätte ich gerne gehabt in einem anderen Leben, beziehungsweise die Nicht-Arbeiterkinder haben es gehabt, die dir heute noch wie so ein unerfüllter Wunsch in dir schlummert?
Ich glaube, als ich ganz zu Beginn meiner Laufbahn war, wäre das vielleicht was gewesen oder wo ich mich immer gefragt habe, wieso ist das bei mir so oder warum ich so gestartet und bei Kommilitonen, Klassenkameraden, wieso ist das bei denen anders oder gravierend besser? Ich bin mittlerweile an einem Punkt, wo ich sage, sehe ich mittlerweile anders. Also, dass ich mehr tun musste als vielleicht andere, als andere Peers. Hat mich zu der Person gemacht, die ich heute bin.
Sehr
Ich habe meine
gut.
Erfahrung gemacht und deswegen sage ich, Ich habe aufgehört, also etwas zu bedauern oder mich zu fragen, warum das bei mir nicht ist, sondern ja, schlicht und weg zu sagen, okay, was mache ich aus einer Situation? Warum möchte ich das und was ist dafür nötig? So, also da hat sich bei mir einfach so ein Pragmatismus entwickelt und ja, auch nicht die Vergangenheit zu bedauern oder da in die Träumerei, in das Mitleid zu verfallen, sondern einfach zu sagen, okay, das hat mich, mein Weg hat mich resilienter gemacht, so, man hat viele Rückschläge auch hinnehmen müssen, das gehört eben auch dazu, weil man eben von Beginn an nicht weiß, was bedeutet das eben oder was muss ich tun, um irgendwo hinzukommen. Ich habe kein Netz, also ne, man hat von Beginn an kein Netzwerk, das heißt, niemand kann einen irgendwo erstmal einen Weg ebnen, das muss ich mir erstmal selber aufbauen, aber auch daraus habe ich so schöne Erfahrungen ziehen können und das hat so meine Persönlichkeit geschärft, dass ich sage, ja, ich bin stolz drauf, so wie ich es gemacht habe und das würde ich jetzt so nicht mehr hergeben wollen.
Finde ich sehr, sehr gut. Ich habe immer, bin ja noch ein paar Jahre älter als du. Im Nachgang bereue ich das nicht. Es gab so Momente, wo ich mir immer gewünscht habe, so, warum ist das bei uns nicht so? Und dann gab es natürlich dann immer so, irgendwann wirst du älter und dann verstehst du das, dass es halt auch nicht gut ist, wenn du als Eltern alle Wünsche erfüllst deinen Kindern. Und ich habe aber, glaube ich, für mich so einen Weg gefunden, das wird sich in den nächsten Jahren zeigen müssen. Aber ich hab meinen Kindern natürlich wie jeder Vater auch so ein paar Sachen erfüllt. Wahrscheinlich habe ich sie mir erfüllt, ja, und sie genießen es, ja, wie die Karrierebahn für einjährige Kinder, wo meine Frau sagt, kein Einjähriges braucht eine Karrierebahn. Und ich sage, doch, 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 die brauchen das jetzt. Aber ich sehe das jetzt so mit 10 und 13, wenn die untereinander quatschen und ich kriege das mit, so. Du musst dich anstrengen, du musst das machen. Ich sehe das beim Sport, ne, wenn die Gas geben und so weiter, weil sie halt vorgelebt kriegen, weil sie halt das nicht so kennen, dass irgendwas halbherzig gemacht wird. Oder ich achte sehr penibel darauf, nicht vor ihnen zu meckern über irgendwelche Sachen, über die man nicht meckern sollte. Und das erlebe ich dann auch, dass sie dann halt ihren eigenen Freunden oder Mannschaftskameraden dann sagen: So, ey, hör auf zu meckern, ne, streng dich an und dann wird schon wieder und so weiter. Und ich glaube, das ist auch so ein Ding in unserer Gesellschaft, auch im aktuellen Zeitgeist. Dürfen wir uns gerne daran erinnern. Ja, ich finde diese aktuelle Debatte Gen Z, ich finde schön, dass wir darüber reden. Ich finde, die Debatten sind meistens so, ist Gen Z faul? Die jungen Leute wollen nicht arbeiten. Die jungen Leute, dann sage ich so, nee, die sind nicht faul. Also ich kenne unglaublich viele fleißige 18-, 19-, 20-Jährige, die wollen richtig Gas geben. Das, was die Älteren nicht verstehen, die wollen nicht so arbeiten wie die Älteren. Das heißt aber nicht, dass sie nicht arbeiten wollen und nicht Vollgas geben wollen. Nur dieses, ich kann die Arbeit smarter machen, ich kann die Arbeit auch so gestalten, dass sie in mein Leben passt. Das ist, glaube ich, so das Ding, was wir nicht verstehen. Erkennst du auch so Unterschiede ich will jetzt gar nicht Mindset sagen, aber ich glaube, es ist echt das richtige Wort. Siehst du so Unterschiede bei sehr jungen Bewerbern? Wenn dann zum Beispiel auch einen herausfordernden Job bei dir vermitteln muss oder besetzen muss, dass diese Einstellung zum Job positiv, aber doch verändert ist?
Tatsächlich merke ich Unterschiede infolgedessen, dass also weniger Kompromisse gemacht werden. Also jetzt von Leuten, die Teil der Gen Z sind, egal ob es um das Thema Mobile Work geht, flexible Arbeitszeiten, das Thema Gehalt und sowas. Das merke ich dann schon. Also das ist ein Punkt, der definitiv ganz wichtig herauszuheben ist. Was ich sonst noch merke. Ja, also wenn etwas nicht nach den Vorstellungen läuft, dann kommt es schon jetzt in dieser Generation das ein oder andere Mal vor, dass dann quasi dieses Ghosting, ne, dass man dann
Ja,
also
schnell weg.
keine Meldung mehr dazu bekommt. Das ist auch etwas, ne, es hat die Generation ist mit digitalen Geräten aufgewachsen und vielleicht kam das halt irgendwann, ne, hat man das so auf sowas wie Tinder oder so gelernt, ne? Dass du dann, wenn du da keine Lust mehr auf wen hast, dann hast du dich halt nicht mehr bei dem gemeldet und sowas wird dann halt so auch auf andere Lebensbereiche dann übertragen
Ja,
und
ist so.
beruflichen. Und da merke ich schon so dieses Thema der Verbindlichkeit und so. Das ist schon, ich, ne, da, das gilt nicht für den größten Anteil der Leute, aber es sind schon da mehr, als es bei älteren Generationen der Fall ist.
Also ich sehe das genauso. Ich mache ja sehr viele Lives bei TikTok und also erstens unheimlich dankbare Menschen, ne, die sehr respektvoll auch dann die fragen dann irgendwas, ne, zum Studium, zum Job, Gehalt und dann erklärst du was und dann, wenn dann immer wieder mal einer dabei ist, der meint aus der Reihe zu tanzen, dann ist die ganze Community fängt ihn wieder auf, ne, und sagt, ey, kannst du nicht sagen, der ist älter als du, benimm dich und so, dann liest du die Kommentare und denkst dir, ey, voll lustig, ne? Die weisen sich selber zurecht, so gegenseitig. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ja, der Umgang, der soziale Umgang untereinander hat sich geändert, also das Ghosting. Das Ding ist, dich und mich stört das vielleicht manchmal oder für uns ist das ungewohnt. Untereinander, bei denen stört dich das gar nicht. Du musst, deshalb empfehle ich jedem, der älter ist, TikTok, Instagram, Threads, nur lesen. Lest nur die Kommentare, lest alles, was sie da posten, um zu verstehen, wie die kommunizieren. Und das ist mittlerweile vollkommen normal, dass man, also wir können jetzt über die Sprache diskutieren, ne, ob wir alles gut finden, mit welchen Begriffen die sich gegenseitig ansprechen oder sowas, aber dieses, ich ghoste dich, du ghostest mich und theoretisch könnte ich mich nach 4 Wochen trotzdem bei dir melden und du würdest trotzdem mit mir reden, das kommt ja dann auch vor. Das ist, glaube ich, tatsächlich, das verstehen wir viele manchmal nicht so. Und ich habe manchmal meine Probleme mit dieser mangelnden Kompromissbereitschaft, weil ich mich dabei erwische und der Gedanke ist, hey, du hast noch nichts geleistet und du stellst schon Anforderungen. Aber ehrlicherweise muss ich zugeben, ich freue mich für junge Menschen, wenn sie nicht kompromissbereit sind, weil ich sage oder weil ich mir einfach einbilde, die stehen einfach zu sich selbst. Die stehen für sich ein, zu sich selbst und wollen keine faule Lösung, sondern sagen, das ist meine Maximalerwartung, die möchte ich erfüllt haben. Und wenn die nicht erfüllt ist, ja, dann halt nicht mit mir, dann müsst ihr euch jemand anderen suchen. Und das ist an der richtigen Stelle eine positive und sehr mutige Entscheidung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß gar nicht, ob ich solche Entscheidungen im Berufsleben früher getroffen hätte. Ich habe den einen oder anderen Job angenommen, der war vielleicht nicht die richtige Wahl, aber habe es wenigstens 2 Jahre gemacht, weil ich erstens Geld verdienen wollte, zweitens wollte ich nicht als Loser oder als jemand, der aufgibt, tituliert werden. Und ich glaube, die machen das schon ganz gut heutzutage. Was sie halt, glaube ich, brauchen, ist so ein Fürsprecher. Und die Millennials tun es gerade leider nicht so, dass sie Partei ergreifen oder Lobbyarbeit machen, weil sie mit sich selber beschäftigt sind. Aber ich finde Gen Z da sehr gut. Und was ich mag, Bewerbungsgespräche mit Gen Z dann dauern nie lange. Ja, relativ easy. Telefoninterview 10 Minuten. Zoom-Call. Also mir ist schon sehr häufig passiert, dass der Kandidat dann gesagt hat, ja, okay, danke, Teuger. Ich habe erfahren, was ich wollte. Und ich stand hier vor der Kamera und denke mir so, ja, das ist schön, dass du erfahren hast, was du wolltest. Ich hatte auch noch ein paar Fragen. Ja, dann melde dich einfach, wenn es passt. Ich muss weiter. Tschüss. So, bam. Ich sage, ja, ist schon. Also, es ist auf der einen Seite freue ich mich, dass sie selbstbewusst sind. Auf der anderen Seite denke ich mir, boah, ich weiß gar nicht, ob das alles so in die richtige Richtung läuft. Bleibt abzuwarten. Wir haben 3 Fragen, die wir eigentlich versuchen, in jeder Folge zu stellen. Und manchmal vergesse ich es und manchmal. Habe ich mir vorher Notizen gemacht für heute. Aber eigentlich will ich dir nur 2 davon stellen. Und zwar, die erste ist, was war der Game-Changer-Moment in deinem Leben?
Also du meinst jetzt nicht nur beruflich, sondern auch
Egal was, kann Liebe sein, kann Familie sein, kann Beruf sein, kann, was weiß ich, irgendein Moment, der dein Leben komplett in die richtige Richtung oder in eine andere Richtung gedreht hat.
Ja. Ich würde sagen, es gibt schon verschiedene Momente, die dazu beigetragen haben, dass man sich so entwickelt hat, wie man jetzt ist. Ich würde sagen, also gerade durch die Corona-Pandemie hat das einen schon, also da meinte ich ja vorhin, also da kam es ja dazu, dass ich dann ja also betriebsbedingt gekündigt wurde und mir da dann auch das erste Mal darüber bewusst wurde, dass das Thema Sicherheit im Job ja nichts ist, wo man sagt, okay, also auch wenn du in einem unbefristeten Verhältnis bist, dass es trotzdem immer dazu kommen kann, dass du nicht safe bist und dass aufgrund der, ne, wirtschaftlichen Entwicklung, weil wir gerade eine Krisenphase haben oder sowas, dass du dann da ja dann in eine Situation kommst, die dann eben nicht mehr so ist, wie es zuvor war. Das hat mich dann schon zum Grübeln gebracht, zum Nachdenken und auch grundsätzlich, was möchte ich dazu? Und ja, deswegen haben sich dann die Stationen ergeben, die sich da, also die dann auch auf diese Zeit darum auch gefolgt sind. Ich habe ganz viel aus dieser Zeit mitgenommen. Also ich war 360-Grad-Personalberater, das heißt, ich habe sowohl Hälfte Recruiting als auch Hälfte Vertrieb gemacht. Das heißt, da gab's auch ganz, habe ich auch ganz viel Kaltakquise gemacht. Aus dieser Zeit habe ich auch sehr viel mitgenommen, weil gerade Vertrieb, Kaltakquise, wenn du das jetzt vorher noch nicht gemacht hast, dann ist es
Interessant.
natürlich auch viel Ablehnung bekommst und da dann auch dranbleiben musst, aber auch überdenkst, okay, wie gehe ich beim nächsten Mal vor, wie entwickle ich mich da weiter. Und ich würde schon sagen, dass diese berufliche Station mich wirklich sehr geprägt hat und stark mich in diese Richtung geschubst hat, in die ich jetzt die letzten Jahre gegangen bin.
Interessant, ja. Die erste Kündigung, wenn man mal eine hat, die tut weh,
Ja.
auch wenn man vielleicht selber kündigen wollte und innerlich abgeschlossen hatte, die tut halt weh und die öffnet auch mal so die Augen und du merkst dann halt, wie viel innerhalb von kurzer Zeit, ich will nicht sagen, kaputt gehen kann, aber du arbeitest jahrelang in einem Unternehmen und dann kommt die Kündigung und du erwischst dich immer bei dem Gedanken so, hey, ist das der Dank dafür und so weiter. Also, du erwischst dich schon dabei, dass du so einen Groll hegst, negative Gedanken hast. Auch wenn du vielleicht selber schon ein halbes Jahr vorher schon abgeschaltet hast und eigentlich den Laden verlassen willst. Das ist auch so eine Frage von Macht. Wer kündigt als Erster? Ne? Wer spielt als Erster aus? Bin ich bei dir. Was ist denn deine unpopular Opinion? Wo du sagst, bist du vielleicht auch mit alleine da, aber muss mal raus.
Ja, meine unpopular Opinion ist, dass, boah, das ist eine sehr gute
Ich sag dir
Frage.
meine, dann habe ich vielleicht ein bisschen Inspiration
Ja.
geschaffen. Meine unpopular Opinion ist, es gibt kein Unternehmen in Deutschland, das es ernst mit Diversity meint. Bin jetzt kein Diversity-Experte oder Diversity heißt es ja eigentlich. Ich finde es total wichtig, also ich lasse mir den Vorwurf auch nicht gefallen. Ich meine, ich bin selber Türke. Also mehr Diversity geht ja dann theoretisch nicht mehr. Fehlt jetzt, also mir jetzt keine Frau, aber bin auf jeden Fall Ausländer. Und ich finde, die meisten Unternehmen machen sich was vor. Ich weiß aus einigen Gesprächen, dass sie das nicht wollen. Und ich weiß auch anhand von Marketingstrategie und so weiter, dass das auch eigentlich die Gruppen innerhalb der Diversität gar nicht wollen. Weil wir immer nur über Mann-Frau reden. Ja, das ist noch so ein aktuelles Ding in der Gesellschaft. Und dann hört es schon auf. Also Ebene Religion, Ebene Behinderung, Ebene, weiß nicht, alle anderen Ebenen, die überfordern uns. Ne? Also ich sage immer, People of Color mit Kopftuch und Allahu Akbar rufen, das ist ja der Super-GAU, dann können wir gar nicht mehr zuordnen. Aber meine unpopular Opinion ist, kein Mensch meint es ernst mit Diversity. So, hast du jetzt eine Inspiration?
Tatsächlich, da bin ich jetzt zu einem Punkt gekommen. Passend dazu, wenn du wissen willst, wie es um Diversity in dem Unternehmen steht, schau dir die Geschäftsführung an, vor allem die Besetzung. Siehst du da
Bestätigt
die
meine These.
klassischen Beispiele à la Michael, Jochen und Christian, wie sie nicht alle heißen, die ein entsprechendes Alter haben, die jetzt kein People of Color sind. Und das ist nicht immer der Fall. Aber aus meiner Recherche und Erfahrung, die ich gemacht habe, schon relativ häufig, dass du weißt, okay, Wie sieht es da in diesem Unternehmen nach Diversity aus? Und das ist auch etwas, was ich immer wieder, egal ob es auf Jobmesse ist, wenn ich mal von Studenten gefragt werde, hey, wie siehst du das Thema oder wie kann ich das herausfinden? Dann gebe ich das häufig als Tipp mit. Schau dir die Geschäftsführung an. Nicht 100%, aber in den häufigsten Fällen gibt dir das einen Rückschluss, was dich beim Thema Diversity da erwarten wird.
Bin ich absolut bei dir und dann siehst du nicht nur Geschlecht, sondern auch Herkunft, Ethnie, Religion, bestätigt dann auch meine These, weil die gleiche Frage habe ich gemacht und ich habe mir auch die Arbeit gemacht. Und da nehme ich ein Unternehmen, weil ich dich nicht in Verlegenheit bringen möchte. Es ist nicht Aldi, aber es ist das Unternehmen Ernst & Young. Die Wirtschaftsprüfungskanzlei Ernst & Young macht seit Jahren den größten Müll, den du machen kannst als Unternehmen in der Außendarstellung, und zwar wird immer sehr von Chancengerechtigkeit und Chancengleichheit gesprochen. Ja, wir sind so toll, wir sind so toll, wir sind so toll und jeder hat eine Chance. Und es gab letztes oder vorletztes Jahr gab es eine Kampagne, so nach dem Motto, dein Abschluss ist uns egal und wenn du keinen hast, ist es auch Wurst. Aber keiner, also wirklich die gesamte Geschäftsführung besteht aus Menschen mit einem sehr hohen akademischen Abschluss. Da ist nicht einer ohne Abschluss, dass man sagen würde, hey, ihr habt da gerade was rausposaunt und das ist dieser Beweis, ne? Dieser Mann oder diese Frau ist der lebende Beweis. Nee, alle haben sie einen und nicht nur einen, aber trotzdem wird sowas rauskommen. Und das ist dann so Sache, da zitiere ich einen meiner Kunden, der dann sagt, wenn er nichts zu sagen hat, einfach mal die Fresse halten, und du musst nichts behaupten, was du nicht kannst. Dann auch mal sagen, weißt du was, bei uns geht das nicht. Wir brauchen Abschlüsse, wir brauchen das, wir brauchen das. Und wenn du das hast, kommst du zu uns vorbei. Und wenn du das nicht hast, sorry, dann sind wir der falsche Laden. Ich kann mit solchen Firmen viel besser umgehen als mit, ich meine, jetzt wird ja auch schon wieder Pride-Fahne rumgeschwenkt, was eigentlich ein super wichtiges Thema ist, aber leider wieder mal marketingtechnisch missbraucht wird. Aber ja, wundert mich nicht, dass wir uns da einig sind. Eine Frage habe ich noch und dann soll es für heute gewesen sein. Du hast Eltern, ne? Deine Mama ist Türkin, dein Vater ist Holländer. Und du siehst genauso aus wie ich. Hast du das einmal, ohne das Rassismus-Thema aufmachen zu müssen und zu wollen, hast du einmal in deinem Berufsleben erfahren oder negative Reaktionen damit erfahren?
Also, dass ich das Gefühl habe, dass ich benachteiligt werde oder sonst
Ja.
irgendwie oder wegen Kommentare oder so, meinst du?
Ja.
Ja. Ja, also ich würd sagen, da habe ich definitiv auch Erfahrungen gemacht, genauso wie viele andere auch, mit denen ich gesprochen habe, die ich ne, auf Events sehe, mich auf LinkedIn austausche und so weiter. Wenn du dann mal so einen Kommentar bekommst wie ganz ruhig brauner, so was Seichtes oder oh, die sprechen aber gutes Deutsch.
Der
Ja, warum auch
Klassiker.
nicht? Ich bin doch hier geboren und aufgewachsen. Ich bin hier zur Schule gegangen. Natürlich spreche ich gutes Deutsch. So. Also solche Sachen habe ich schon von ja, nach Ende der Schulzeit meiner beruflichen Laufbahn dazu ja, mitbekommen. Aber auch wenn du dann, ne, wenn du dann dich bewirbst dann und wenn es dann auch irgendwann so eine gewisse Anzahl an Bewerbungen ist und du dann dich auch noch fragst, okay, bekomme ich eigentlich genauso die fairen Chancen wie vielleicht andere Klassenkameraden oder Kommilitonen, die, wo du weißt, okay, vom Skillset und Erfahrung sind die relativ ähnlich. Die haben jetzt auch nicht einen gravierend besseren Notendurchschnitt oder irgendwelche Praktika gemacht, aber trotzdem werden die eher eingeladen oder dann direkt eingestellt, mussten vielleicht nur zwei, drei Bewerbungen schreiben im Vergleich zu dir selber, wo du sagst, okay, also bei mir muss es schon immer so ein Dutzend an Versuchen sein, bevor es dann ne, zu einer Einladung, zu einem Gespräch kommt. Ja, deswegen denke ich, dass ich da sicher nicht von ausgeschlossen war, von solchen entsprechenden Erfahrungen.
Sicher
Bin da
nicht,
auch
aber.
niemandem böse, sondern das ist eben auch Teil meines Arbeiterkind-Daseins, eben das Thema der
Genau.
Herausforderung, des Dranbleibens, des Aufbauens von Resilienz und ja, im Endeffekt wieder, da sind wir wieder bei dem Thema, das hat mich dann zu dem Menschen gemacht, der ich jetzt bin. Und ja, da bin ich, wie gesagt, eben auch stolz drauf.
Ja, also ich glaube, verschont davon sind einfach sehr viele nicht. Und ich glaube, uns geht es da auch ganz gut. Da gibt es ganz, ganz andere Beispiele. Hat immer was mit der Region zu tun, hat immer was mit dem Timing zu tun, mit der Branche. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich von jungen Menschen gefragt werde, sage ich, guck mal, mach dich doch erstmal schlau über das Unternehmen. Und wenn du das Gefühl hast, dass dieses Unternehmen dich nicht fair behandelt, ja, dann bewirb dich doch erst recht nicht dort. Ganz einfach. Du hast auch so ein bisschen was in der eigenen Hand. Ne? Auf der anderen Seite, und so haben wir uns ja auch kennengelernt, ja, also Social Media, damit kannst du deine Marke oder dein Personal Branding so aufbauen, dass es halt deine Ethnie, ne, deine Haarfarbe, deine Hautfarbe komplett überschattet. Ja, und du schaffst natürlich deinen Wertekompass zu kommunizieren, deine Einstellung, dein Mindset, deine Soft Skills, sodass halt alles andere unwichtig wird. Also, das ist wirklich ein Segen, das muss ich sagen, unterschätzen sehr viele junge Menschen, egal welche Herkunft. Dieser Social Media Auftritt, wenn man ihn vernünftig macht, der kann für Chancengleichheit sorgen, tatsächlich, und gibt dir halt einen unfairen Vorteil, wenn man das Game spielen will. Ich kann mir vorstellen, dass du mittlerweile auch, also wenn man sich das Profil anguckt, jeder, der es nicht kennt, geht einfach mal bei Katal aufs Profil, vernetzt euch mit ihm. Richtig cool, die Posts sind immer deep, da ist kein Geschwafel dahinter, sondern wirklich alles hat Hand und Fuß, was der Junge schreibt. Aber ich bin mir auch sicher, dass auch dein Profil bei vielen anderen Unternehmen im Radar ist. Und die dann nicht nur den Katal dann sehen, sondern diesen Erfahrungsschatz, den du mitbringst und diesen ganzen die Wertesumme, die du dabei hast. Dafür ist Social Media eigentlich ganz gut und das kostet halt nichts. Ne? Es ist ein bisschen mehr Aufwand. Und dann war es das. Zum Abschluss, mein Lieber, die bekloppteste Frage, die man in der HR stellen kann, die stelle ich dir aber für deinen persönlichen Werdegang. Wo siehst du dich in 5 Jahren, Katal? Was sehen wir von dir in 5 Jahren?
Ja, ich glaube, ich werde in 5 Jahren definitiv noch im Recruiting sein. Also ich bekomme ja persönlich selber auch immer wieder Beispiele mit, die sich dann vom Recruiting dann woanders hinentwickeln, zur HR Business Partnership oder vielleicht zur Personalentwicklung und so weiter. Ich persönlich gehe davon aus, dass das bei mir nicht passieren wird. Ja, ich werde definitiv auch noch auf LinkedIn zu finden sein. Wer weiß, was sich bis dahin dann noch ergibt, was das Thema wie eine Einladung zum Podcast von Tolga ist oder ne, was, in Bezug zu den ganzen Leuten, die ich kennenlernen darf und austauschen und so weiter, auf was ich mich da freue. Ja, das ist so das, was wo ich mir sicher bin. Vielleicht, das kommt dann auch noch hinzu, je nachdem, was sich da auch noch ergeben wird. Mich dann auch so noch weiterzuentwickeln, dass ich in diesem Thema, bei diesem Recruiting meine Erfahrung auch nutze, um das auch weiterzugeben an jüngere Leute, die einen Quereinstieg gemacht haben, Verantwortung für entsprechende Themen zu übernehmen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Employer Branding interessiert mich auch sehr stark dazu. Also alles, was Recruiting selber, aber was auch entsprechend so Nachbarthemen dazu sind. Das ist das, was mich sehr reizt, wo ich mich auch sehr viel mit befasse, neben LinkedIn eben auch privat. Und ja, da bin ich mir sicher, da werde ich meinen Weg weitergehen und genau, mal gucken, was sich dann in 5 Jahren ergibt. Vielleicht sprechen wir dann ja in 5 Jahren
Mit
auf
Sicherheit,
einem
mit
Podcast
Sicherheit.
und dann machen wir dann einen Rückblick, was ich damals gesagt habe und was bis dahin dann passiert ist.
Mit Sicherheit. Employer Branding, ja, also jetzt von der Außenbetrachtung, würde dir stehen, kann ich dir den Florian Zierau empfehlen. Ein richtig cooler Typ, gar nicht so weit weg von dir, ist in Hilden. Extrem lustiger Kerl. Wir treffen uns alle paar Monate mit ein paar anderen zum so einer Art HR-Stammtisch. Florian hat extrem viel Ahnung vom Branding und macht es halt. Also, der macht sehr, sehr angenehm für das Unternehmen, ohne dass man sich da verbiegen muss. Also wirklich, das fühlt sich total natürlich an. Und der tüftelt da auch schon wieder was Neues aus. Aber dazu an anderer Stelle mehr. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in 5 Jahren auf jeden Fall sehen, kennen und hören. Und dann machen wir die Bestandsaufnahme für alle anderen, bevor Katja noch das letzte Statement des Tages raushaut und ich kommentarlos zumache. Hoffentlich hat er ein bisschen Spaß. Falls ihr Katar Bilgit noch nicht kennt, vernetzt euch mit ihm, geht auf LinkedIn. Wirklich, ich kann euch versprechen, sehr, sehr tolle Beiträge. Immer, immer, immer Mehrwert, immer auch so zum Nachdenken angeregt, wo du dir denkst, ja, so, eigentlich hat er recht, eigentlich müsste ich das mal so machen. Auch die Kommentare. Also ist kein Typ, der einfach mal im Vorbeigehen kommentiert, sondern wirklich sich Gedanken macht. Schätze ich persönlich sehr. Wenn ich einen Kommentar von ihm kriege und dann muss ich halt auch immer überlegen, was ich dann zurückschreibe. Vielen, vielen Dank, Katja, dass du da warst. Tradition ist, der Gast darf nochmal als letztes irgendwas sagen, was er möchte, und dann wird hier kommentarlos zugemacht.
Ja, ich möchte gerne 3 Werte fürs Recruiting mitgeben. Egal, ob du jetzt selber Recruiter bist oder Hiring Manager, das ist etwas, wo ich mich selber dran messe und was ich auch immer mitgebe an alle, die am Hiring beteiligt sind. Frag mehr, anstatt Mut zu maßen. Das ist so das erste Wichtige. Das zweite ist das Thema Geschwindigkeit. Damit geben wir nicht nur zu verstehen, dass wir schnell jemanden brauchen, sondern das ist auch ein Zeichen der Anerkennung für Bewerbende. Und das dritte, die Demut sollten wir uns immer beibehalten. Und wenn sie nicht da ist, dann auf jeden Fall mehr Raum geben. Viele Leute haben sich Zeit genommen für die Bewerbung, beziehungsweise werden auch, also haben auch immer mehrere Optionen. Also wir sind nicht das einzige Unternehmen, wo sich Leute bewerben. Und dessen sollte man sich auch bewusst sein, da immer wertschätzend und die Candidate Experience aufrechterhalten. Das wird sich immer lohnen, egal ob früher oder später.